Wenn Sie im Internet nach dem Begriff Erkenntnistheorie suchen, dann stoßen Sie bei Wikipedia auf folgende Definition. Die Erkenntnistheorie ist ein Hauptgebiet der Philosophie, das die Fragen nach den Voraussetzungen für Erkenntnis, dem Zustandekommen von Wissen und andere Formen von Überzeugungen umfasst. Dabei wird auch untersucht, was Gewissheit und Rechtfertigung ausmacht und welche Art von Zweifel an welcher Art von Überzeugungen objektiv bestehen kann. Das klingt an sich recht logisch, aber dabei bleibt es leider auch. Es hat den Anschein, als ob man sich Gedanken über Dinge macht, die eben fast nur aus theoretischen Überlegungen entstanden sind. Suchen Sie aber nach dem Begriff Erkenntnispraxis, dann finden Sie keine derartige Definition, zumindest nicht im Bereich der Philosophie. Das erinnert mich sogleich an die Geschichte mit den Gläubigen, die einst die Gelegenheit hatten, zu Lebzeiten den Himmel einmal besuchen zu dürfen. Als sie nun alle im Vorraum des Himmels ankamen, standen sie vor zwei geschlossenen Türen. Auf der einen stand zum Vortrag über den Himmel und auf der anderen direkt zum Himmel. Welche Türe wohl die Gläubigen nahmen? Natürlich die, auf der zum Vortrag über den Himmel stand. So geht es leider vielen Menschen. Anstatt die lebendigen Erfahrungen selbst zu machen, verlassen wir uns auf starre Überzeugungen, einseitige Überlieferungen, Dogmen, Weltanschauungen und Trends. Diese werden dann meist noch durch die sozialen Netzwerke oder Medien mit Hilfe von Smartphone und Co. untermauert bzw. verbreitet. Sicher haben diese Werkzeuge auch etwas Gutes, vor allen Dingen, wenn man sie nutzt, um damit sein Innerstes auszudrücken, effektiver zu leben oder Informationen zu erhalten, die nicht einseitig machen, sondern den Blick weiten und verschiedene Möglichkeiten beleuchten, wie Menschen glücklich sein und ihre Welt lebens- und liebenswerter machen könnten. Leider werden sie von den meisten Nutzerinnen und Nutzer verwendet, um sich die Zeit zu vertreiben oder gar abzulenken von dem, was im Innersten veranlagt ist und verwirklicht werden könnte. Um aber wirklich glücklich sein und erfüllt leben zu können, geht es doch um das, was das Innerste offenbart und wie wir bereit sind, unser Herz dafür zu öffnen. Was nützt es, Fragen zu stellen, die uns immer wieder im Kreis herumführen und bei denen wir im Vorfeld schon ahnen, dass sie neue Fragen aufwerfen und am Ende keine zufriedenstellenden Antworten schenken? Wäre es nicht sinnvoller, die Fragen zu stellen, die uns helfen, unseren Lebenstraum zu verwirklichen? Und wenn wir ihn dann trotz aller Widerstände verwirklicht haben, was kommt wohl danach? Nun, das wäre eben wieder Spekulation. Und es würden neue Fragen auftauchen, die im Grunde ähnlich müßig wären wie die meisten Fragen, die sich auf die Vergangenheit oder Zukunft beziehen. Was gestern geschah, ist eh nicht mehr zu ändern, und was morgen kommt, wissen wir nicht. Je mehr wir uns mit der Vergangenheit oder Zukunft beschäftigen, desto schneller läuft das gegenwärtige Leben, ohne dass wir es bemerken, mit all seinen Wundern an uns vorbei. Hören wir nun die Geschichte von zwei Männern, die sich immer wieder mit solch müßigen Fragen die Zeit vertrieben. Ob es ihnen gelang, aus diesem mühseligen und erfolglosen Teufelskreis auszusteigen, hören Sie in der Geschichte »Lieber Recht haben als glücklich sein«. Eine der wohl bedeutendsten Fragen unter Philosophen ist wohl die, wer eigentlich zuerst da war, das Ei oder das Huhn. Nun waren da einmal zwei Freunde, die sich gerade diese Frage oft genug zum Thema ihrer unzähligen und heftigen Diskussionen machten, die am Ende nie zu einer zufriedenstellenden Antwort führten. Ihr heftiger Disput blieb aber meist nicht nur bei jener Frage stehen, sondern weitete sich aufgrund ihrer unterschiedlichen, oftmals höchst emotionalen Meinungen ins Uferlose aus. So kam es, dass zuweilen die Ei- oder Huhnfrage eine weitere aufwarf. Waren denn nun die Eltern zuerst auf der Welt oder war es das Kind? Schließlich kann kein Kind geboren werden, wenn es die Eltern nicht gehabt hätte. Aber da ja nun die Eltern selbst nicht als solche geboren werden können und jedem Vater wie auch jeder Mutter eine Kindheit vorausging, muss es dann letztendlich doch das Kind gewesen sein, das als erster das Licht der Welt erblickt hatte. Nun trug es sich zu, dass die beiden eines Tages wieder einmal über diese und so manche anderen ähnlich gelagerten Fragen diskutierten. Es war schon spät am Abend, beide hatten einiges an Alkohol getrunken und die Gemüter waren aufgrund der heftigen Auseinandersetzung schon sehr erhitzt. Da sprach der eine Freund zum anderen: »Kennst du nicht auch den etwas sonderbaren alten Kauz, der abgeschieden und alleine wie ein Einsiedler oben im Wald lebt? Man erzählt sich, dass er sehr klug sei und auf jede noch so schwierige Lebensfrage eine Antwort wisse. Wir wollen ihn doch einmal auf die Probe stellen und herausfinden, wie weit es mit seiner Weisheit tatsächlich bestellt ist.« Dem anderen kam dieser Vorschlag sehr gelegen, denn auch ihn reizte es, endlich einmal eine zufriedenstellende Antwort auf diese müßigen und kräftezehrenden Fragen zu erhalten. Allerdings konnten beide nicht verheimlichen, dass die Aussicht noch viel verlockender war, den Alten gehörig hinters Licht zu führen und ihn bloßzustellen. So blitzte in ihren Augen weit weniger das unschuldige Verlangen nach tiefer Erkenntnis, sondern vielmehr die Hoffnung auf einen Spaß, den sie sich auf Kosten des Alten erlauben wollten. Beide einigten sich auf einen Termin, an dem sie den in ihren Augen vermeintlichen Weisen überraschend besuchen wollten. Am vereinbarten Tag machten sie sich dann auf den Weg. Nach einer recht beschwerlichen Wanderung erreichten sie schließlich ihr Ziel. Mitten im Wald, oben auf dem Berg, fanden sie die einfache, aber schön gelegene Hütte des Alten. Sie klopften an und gleich darauf öffnete ihnen ein kleiner, weißhaariger Mann mit langem Bart die Türe. Seine Augen strahlten eine gütige Freundlichkeit aus, wenngleich ein geheimnisvolles Augenblitzen darauf hindeutete, dass er im Inneren gleich wusste, welche Schlingel er da vor sich stehen hatte. Nachdem die beiden ihre Anliegen vorgebracht hatten, lud er sie in seine bescheidene Behausung ein. Er bot ihnen Platz an und goss jedem eine Tasse Tee ein, dessen Duft angenehm und wohltuend die Stube durchzog. Dann setzte er sich zu ihnen an den Tisch. Er schaute die beiden lächelnd und freundschaftlich an, obwohl er im Stillen wusste, welche eigentliche Absicht die beiden zu ihm trieb. Dann sprach er: »Ihr habt also den mühsamen Weg auf euch genommen, um Antworten von mir auf Rätsel zu erhalten, die sich die Menschheit bis heute noch nicht erklären konnte und womöglich auch nie wird. Aber seht, das ist die Krux der meisten Menschen, zu denen auch ihr zählt. Ihr beschäftigt euch mit Dingen, die längst vergangen sind, und macht daraus am Ende eine unverrückbare Weltanschauung, die meist nur auf Gewohnheit, Eitelkeit und Besserwisserei besteht. Nicht einmal Tiere fragen sich solche Dinge. Wozu auch? Nicht, weil sie angeblich nicht so intelligent wie die Menschen sind, nein, weil sie den Augenblick weitaus mehr schätzen und leben als die Vergangenheit oder Zukunft. Und das ist kein Privileg der Tiere, denn auch Kinder verhalten sich so oder so ähnlich. Auch sie pflücken spielerisch und mit Leichtigkeit den Tag, wie er sich zeigt, und nicht, wie sie ihn gerne hätten. So fallen Tiere niemals aus ihrer harmonischen Ganzheit heraus. Sie sind immer göttlich und handeln nach ihrer Natur. Der Mensch könnte das selbstverständlich auch. Dennoch gibt es kein Wesen, das innerhalb eines Jahrhunderts seine Lebensgrundlage so verschmutzt hat, dass es sich jetzt schon Gedanken darüber macht, wie man auf anderen, unberührten Planeten leben könnte. Ihr aber lebt nur für eure Ansichten, Meinungen oder euren Glauben und merkt dabei nicht, wie das wahre Leben an euch vorbeizieht. Hört endlich auf, euch Gedanken über Dinge zu machen, die am Ende nur im Kreise herumführen. Fangt an, das Leben zu sehen, wie es ist, und nicht, was ihr euch darunter vorstellt. Das Glück ist nicht davon abhängig, wer dafür verantwortlich war, wie sich der uralte und ewig junge Kreislauf entwickelt hat oder wohin er sich noch entwickeln wird. Ihr seid ein Teil dieses Kreislaufs und jeder Versuch, sich über ihn zu stellen oder mit eurem mickrigen Verstand erklären zu wollen, bringt neue Fragen und schlimmstenfalls sogar neues Leid hervor. Geht also nach Hause und fangt an, glücklich zu sein und helft anderen, ihr Glück zu finden. Hört endlich auf, es besser zu wissen und freut euch an den Wundern des Lebens. Das ist eure Bestimmung. Mehr wollte der Alte zu den Fragen der beiden nicht mehr sagen. Das war aber auch nicht nötig, denn diese für die beiden Freunde unerwarteten Antworten trafen so in ihr Herz, dass sie ganz betroffen und voller Reue die Bosheit ihrer eigentlichen Absicht erkannten und mit gesenktem Kopf, aber mit einem tief aus dem Herzen kommenden Danke, die Hütte des Alten wieder verließen. Ob sie sich die Antworten des alten Weisen auch in ihrem Alltag zu Herzen nahmen und dadurch ihre philosophische Diskussion nun eine ganz neue Komponente bekam, davon kann ich nichts mehr berichten. Ich hatte sie aber unlängst auf der Straße getroffen und mit ihnen ein paar Worte gewechselt. Es schien mir, dass sie stiller und bescheidener geworden sind und weitaus mehr Mitgefühl ausstrahlten, als ich es von ihnen kannte.